Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen ganz wunderschönen guten Abend euch allen. Was, Kinder, was wird denn das für eine schöne Sendung heute? Na, also jetzt nicht, dass die anderen 183 bisher nicht super gewesen wären. 183 ist krass, oder? Also habe ich heute so gedacht, als ich die alle mal durchgezählt habe. Also nicht, dass die jetzt nicht auch schon mega gewesen wären, aber die Sendung heute, Nummer 184, wird wirklich die allerbeste Sendung Eine Stunde Film in dieser Woche. Nicht nur haben wir Hollywood-Super-Megastar und Oscar-Gewinnerin Charlize Theron in der Show, mit der wir über ihren neuen Film Atomic Blonde sprechen werden. So ein Spionage-Action-Thriller mit ihr als Frau mit wirklich absolut schlagenden Argumenten in der Hauptrolle. Nein, nicht nur das. Wir starten heute außerdem eine kleine Serie. Kann man nach 183 Sendungen auch mal machen, habe ich so gedacht. Denn wir wurden eingeladen, uns mit Eine Stunde Film mal im Allerheiligsten eines Animationsfilmstudios umzusehen. Also uns wirklich von den Profis dort erklären zu lassen, wie die zigtausende einzelnen Arbeitsschritte eines Kino-Animationsfilms eigentlich aussehen. Habe ich mich nicht zweimal bitten lassen, bin ich sehr gerne hin und habe daraus eine kleine Serie für die nächsten Sendungen gemacht. Das war nämlich so hölle interessant. Und so komplex, das wäre viel zu viel für eine Stunde Film, verteilen wir also auf mehrere Stunden Film. Und heute geht's damit los mit unserer Animationsfilm-Reportage über das Studio Ambient Entertainment. Die haben ab Donnerstag nämlich Happy Family bei uns in den Kinos. Also Vorhang auf, Bühne frei zum 184. Mal Eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova.
Und? Sind Sie zum ersten Mal in Berlin?
Ja.
Wissen Sie, Sie kommen in einer spannenden Zeit her.
Coole Musik, super Nachtleben, hervorragende Restaurants.
Sie müssen ins Zentralcafé auf einen Drink. Werden Sie noch brauchen. Sie erinnern sich an Mr. Bremovic, oder? Natürlich erinnern Sie sich. Er ist schon sehr gespannt zu erfahren, was Sie in Berlin vorhaben.
Was direkt an diese kleine Unterhaltung in einem Auto angrenzt, behalte ich für den Moment noch für mich. Wir lassen es ein bisschen langsam angehen. Charlize Theron auf der Rückbank eines Wagens, der sie vom Flughafen abgeholt hat. Sie ist Lorraine Broughton, Geheimagentin im Dienste ihrer Majestät. Es ist 1989 und die letzten paar wenigen Tage der DDR scheinen mehr als gezählt. Daher ist sie auch bei weitem nicht die einzige Agentin, die prekäre Dinge von der einen Seite der noch Mauer auf deren andere Seite zu schaffen versucht. MI6, CIA, KGB, BND und Stasi, jeder Nachrichtendienst hat seine Top-Leute in der geteilten Stadt am Start. Einer dieser Top-Leute ist sie, die knallharte Blonde, daher auch der Filmtitel Atomic Blonde. Donnerstag im Kino. In Lorraines Fall ist es ein Dossier, das aus Sicht der Briten keinesfalls in die Hände der Russen oder der Stasi fallen darf. Lorraines Kontaktmann heißt Percival, gespielt von James McAvoy. Und Kontaktmann bedeutet bei deren erstem gemeinsamen Aufeinandertreffen in ihrem Hotelzimmer Vollkontakt. Denn dass der da drin ist, das war so nicht vorgesehen.
Ich will's gar nicht leugnen, ich bin beeindruckt. Du hast ganz schön Eier hier einzubrechen.
Du solltest meine Eier sehen, dann wärst du wirklich beeindruckt.
Akustisch könntet ihr hier schon einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was man in diesem Film beinahe pausenlos zu sehen und zu hören bekommt. Nämlich gnadenlose Zweikämpfe zwischen Agenten, die sich gegenseitig bespitzeln, belauern, belagern und dann gnadenlos auffliegen lassen. Soweit eigentlich bekannt. Wir haben es mit einem waschechten Spionage-Action-Thriller zu tun. Haben wir zigfach gesehen, so ein Einzelkämpfer gegen alle anderen. Allerdings mit Männern in der Hauptrolle. Mission Impossible, 96 Hours, Taken, Die Hard oder zuletzt auch in den bisher 2 John Wick Teilen. Wir sprechen also eigentlich von Leuten wie Tom Cruise, Liam Neeson, Bruce Willis oder Keanu Reeves in der Hauptrolle. Und das ist hier die eigentliche Sensation. Es ist wirklich der erste Spionage-Action-Thriller mit einer Frau in der Hauptrolle, der keine Kompromisse eingeht. Wie ihre männlichen Kollegen hat Charlize Theron als knallharte Top-Agentin 90% ihrer Stunts im Film selbst gedreht, schießt und kämpft sich hier wie ein Martial-Arts-Großmeister durch die sehr spannende Story. Alles drin, was so ein Film braucht. Spannung, habe ich gesagt. Falsche Fährten, die gelegt werden. Hohe Geschwindigkeit in Verfolgungsjagden. Und eben in den, wie gerade auch gehört, 2 Kämpfen, die hier perfekt choreografiert sind und auf den Punkt sitzen. Charlize Theron macht das aber auch nicht zum ersten Mal. Sie hat das schon in der Mad Max Neuauflage als Furiosa gezeigt und zuletzt als weiblicher Bösewicht in Fast and Furious 8. Auch wenn die Story da saudoof war. Das ist sie hier nicht. Zum Glück, habe ich schon gesagt, es ist ein wirklich richtig guter, höchst unterhaltsamer Thriller geworden. Viel dazu beigetragen hat sicher auch der Regisseur des Films, das ist nämlich David Leitch. Klingelt was? Vielleicht ist einer der absoluten Top-Stunt-Choreografen Hollywoods und Regisseur von dem bereits genannten John Wick. Und wer den gesehen hat, mit Keanu Reeves als Ex-Profi-Killer, der nochmal reaktiviert wird, der darf sich das jetzt in aller Härte 1:1 mit Charlize Theron vorstellen. Der nächste Film, der von Leitch dann in die Kinos kommen wird, ist übrigens nichts Geringeres als Deadpool 2. Muss ich also nicht mehr allzu viel zu sagen. David Leitch also auf der einen Seite als brillant Regisseur für diese Art von Action-Thriller und auf der anderen Seite eben eine 42-jährige Hauptdarstellerin, die mal schön mit ausgestrecktem Arm all ihren Macho-Kollegen in Hollywood den ebenso ausgestreckten Mittelfinger zeigen kann. Außer vielleicht James McAvoy, John Goodman und Eddie Marsden, die nämlich als männliche Co-Stars im Film schön zurücktreten und der furiosen Blonden den Platz in der ersten Reihe überlassen. Ab Donnerstag im Kino Atomic Blonde und wer so Spionage-Action-Thriller mag und eine gehörige Portion Blut verträgt, der muss da definitiv reingehen. Die große Frage hinter diesem Film ist aber, ist damit jetzt ein weiterer großer Schritt Richtung Gender Equality in Hollywood getan oder ist es vielleicht nur ein Trend, ne, dass wir aktuell mit Daisy Ridley, einer Hauptdarstellerin, in den neuen Star Wars Filmen haben, dass wir mit Gal Gadot gerade die erste Superheldin im Kino hatten und jetzt eben mit Charlize Theron die erste wirklich ernstzunehmende weibliche Spionin und Auftragskillerin haben, die auch überhaupt keinen männlichen Begleitschutz auf der Leinwand braucht. Genau darüber sprechen wir gleich und zwar mit ihr höchstpersönlich.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Charlize Theron. Jahrgang 1975, ist gerade Anfang August 42 Jahre alt geworden und ab diesem Donnerstag im Kino als Actionfilm-Hauptdarstellerin in Atomic Blonde. Ich habe mich sehr auf das Treffen mit ihr gefreut, um endlich mal über das wirklich spannende Thema Gender Equality in Hollywood zu sprechen. Also zu fragen, tut sich da jetzt wirklich was? Dürfen im Jahr 2017 endlich mal die Frauen alte Rollenmuster aufbrechen, die bisher fest in der Hand ihrer männlichen Kollegen waren? Zur Erklärung, damit ihr es im Interview gleich versteht, ich habe ihr dann zwischendurch mein Handy hingehalten, weil ich kurz bevor ich rein bin zum Interview mit ihr, ein Posting vom amerikanischen W Magazine bei Instagram gesehen hatte. Und zwar ein Bild von ihr als Comicfigur und daneben der Spruch Same Name, Same Number, Whole New World. Charlize Theron is 007. Also der Vorschlag vom W Magazine, es solle doch einfach sie der nächste James Bond werden, wenn dann nun der aktuelle Daniel Craig irgendwann wirklich keinen Bock mehr hat. Was sie zu dem und zu allem anderen gesagt hat, bitte sehr.
Charlize, is now the time come for women in Hollywood if we talk about gender equality over all genres?
I hope so. I mean, I feel like the fact that we're still talking about this in 2017 feels a little bit wrong, you know, but here we are. I think that the summer has been great. You know, a film like Wonder Woman can only help us. And so hopefully we can continue it with Atomic Blonde. And yeah, I would love to see more films with female leads, for sure.
Like you did as a villain already in Fast and Furious. I mean, you're absolutely into it. Have you seen what W Magazine just put on Instagram?
No, I didn't.
This one? Take a look at that.
It's a 007.
It's so funny.
Oh, that's hilarious. That's very funny.
It just popped up like 2 hours ago.
That's it says, really great.
Same name, same number, whole new world. Charlize Theron is 007.
That's so funny. I love that. Yes, I'll take that.
Is that where it leads to?
Hopefully. I mean, look, this. I'm a fan of 007. And I'm also, you know, really proud of Lorraine Broughton in this film. And I think she is just as capable, you know, in a different way. And I think that's what makes this film so exciting.
I was wondering, is this really a sign of the times as we hope it to be? Or would you say it could also be like just a fancy trend that we just like to see women in action lead roles these days? Or is it the thing to come over the next years?
Well, I mean, I feel like the reality is that women can really take ownership in this space, and we just haven't been allowed for so long to take a part in it. And I think for me, the biggest thing was that I actively was looking for something where a female protagonist could live and breathe in this space and not have to explain herself every 5 minutes or let the audience know that she's a woman. And that was important to me. I wanted to just have her exist. And I think that's maybe the thing that I'm the most proud of in this movie.
Could it also be a door opener? Because we heard oftentimes that there is a huge lag for women like older than 25, which is ironic in itself, to just get offered good roles. There weren't so much good roles. It's something we heard again and again.
My advice would be turn 40. And then you will get an action film. That's what happened for me. So I'm very, you know, I think there's something empowering about my age and doing a film like this. And I think for women, you know, I can say for myself, there's something that happened for me in my 40s that I didn't have in my 20s. And we are definitely breaking the glass ceiling in as much that this old belief that, you know, when a woman turns 40, there are no more roles for her. That's such a dated way of thinking. And I hope this movie changed that way of thinking for other people.
Das hoffen wir alle. Und ab Donnerstag ist erstmal sie neu im Kino mit Atomic Blonde, Charlize Theron.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Hallo?
Hallo?
Hallo, Tag. Ich möchte Ihre Zähne.
Bitte was?
Ihre falschen Vampirzähne. Wissen Sie, ich habe schon überall gesucht. Sie sind meine letzte Hoffnung.
Glauben Sie mir, meine Dame, ich mag nicht mehr der Jüngste sein. Aber meine Zähne sind noch immer meine eigenen.
Ist da nicht Vampires R Us, der Kostümladen?
Hier ist Dracula.
Wer?
Dracula, der Fürst der Finsternis.
Ist ein bisschen wie in einer klassischen Romantic Comedy, oder? Sie will irgendwo ganz anders anrufen und hat dann aber ihn dran. Diesen Typ mit der tollen, tiefen, leicht rauen Stimme. Gut, bisschen transsilvanischer Akzent, der aber auch noch so witzig ist und behauptet, er wäre Dracula. Ja, gut, es sei denn, man hat wirklich aus Versehen beim Fürst der Finsternis, der Geißel der Karpaten, angerufen und der ist derjenige, der sich in die arme Frau am anderen Ende der Leitung verknallt, die sich hier wirklich ganz ungünstig verwählt hat. Genau so geht's Emma, leicht genervte Familienmutter der Wünschmanns. Ihr Mann Frank ist vom Tollen zum Bürohengst mutiert, zur totalen Schnarchnase und Emmas Kinder Fee und Max haben ein eher großporiges Pubertätsproblem zu laufen. Eine richtige Happy Family und genauso heißt dieser neue deutsche Animationsfilm, der da am Donnerstag in die Kinos kommt. So, und jetzt hat Emma auch noch das Problem, dass Dracula sie als seine Gattin für die nächsten paar tausend Jahre auserkoren hat. Beißen will er sie aber nicht selbst. Stattdessen hetzt er Emma die Hexe Baba Yaga auf den Hals. Auf den Hals. Habt ihr mitgekriegt, oder? Vampir. Hexe. Auf den Hals. Hetzen. Ich ganz alleine drauf gekommen. So, Baba Yaga sucht Emma auf und setzt zu ihrem großen Verwünschungszauber an.
Baba Yaga dir helfen.
Ach ja?
Indem ich dich verfluchen.
Wie bitte? Was?
Es werde Licht, es werde Donner, es werde Tier zu Tier.
Gute Frau, Sie gehen jetzt am besten nach Hause und wir... sind irritiert.
Wie kriegt die Irre diese Special-Effekte hin?
Blitze, Zucken, Donner, Grollen, Baba Yaga zaubert. Das Blöde ist nur, dass Emma da jetzt gerade nicht alleine unterwegs ist, sondern mit ihrer nervigen Familie auf dem Weg zu einem Kostümball. Also verwandeln sich durch Baba Yagas Zauber alle in das, als was sie gerade verkleidet sind. Emma wird tatsächlich zur Vampirin. Ihr Mann, ihr stinkfauler Frank, wird zur Frankenstein. Sohn Max wird zum Mini-Werwolf und Tochter Fee zur Mumie. Dracula will Emma und die will eigentlich nur ihre Familie retten. Darum geht's im Film. Der ist tatsächlich auch für die ganz Kleinen gemacht worden, so ab 6 Jahre. Daher ist das alles sehr niedlich geraten, was sich hier ein bisschen gruselig anhört. Aber es sieht wirklich alles richtig gut aus. Frage ist, warum betone ich das so? Ich hatte eben schon mal die Formulierung neuer deutscher Animationsfilm reingeschmuggelt, weil das nichts wirklich Alltägliches ist. Animationsfilmstudios teilen sich die Masse der Animationsfilmfans und denen ist ja erstmal furzegal, welches Studio den Film gemacht hat. Ne? Man ist Pixar, DreamWorks und Disney Animation Studio verwöhnt. Die Top-Player können da teilweise locker über 100 Millionen für einen neuen Animationsblockbuster ausgeben. Kleinere europäische Studios haben oft nur ein Zehntel des Budgets und ein Zehntel der Manpower. Der Film darf aber trotzdem qualitativ nicht schlechter aussehen. Brutale Kalkulationen sind notwendig, auch beim deutschen Studio Ambient Entertainment in Hannover. Da ist unter der Regie von Holger Tappe Happy Family entstanden. Einige von euch werden sicher auch schon mal Konferenz der Tiere gesehen haben. Der war nämlich auch schon von denen. Und als mich dieses Studio dann zu sich eingeladen hat, um mir für uns hier mal die einzelnen Arbeitsschritte eines Animationsfilms aus aller Nähe angucken zu können, mit den Profis zu reden, die in so einem Film in Tausenden von Arbeitsschritten Szene für Szene herstellen, musste ich natürlich zusagen. Gleich geht's also in eine Stunde Film nach Hannover. Wir dürfen da rumstöbern, wo sonst immer alles höchst geheim ist, im Animationsfilmstudio von Happy Family.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wir sind unterwegs und zu Gast heute in Hannover beim Animationsfilmstudio Ambient Entertainment zusammen mit Holger Tappe. Holger, grüß dich.
Schönen guten Tag, freut mich, dass du hier bist.
Du bist der Chef von der ganzen Bude hier. Ihr habt ab Donnerstag einen tollen neuen Animationsfilm im Kino. Happy Family heißt der. Haben wir eben schon in der Sendung drüber gesprochen, worum es da geht, was es für ein Film ist. Jetzt sind wir hier bei den Leuten, die diesen Film gemacht haben. Diesen Donnerstag startet er in den Kinos. Wann, um mal so ein Zeitgefühl zu kriegen, habt ihr euch erstmals zusammengesetzt und gesagt, aus diesem Buch wollen wir einen Animationsfilm machen?
Ja, wir sind unglaublich langsam und ich weiß es noch genau deswegen, weil der Roman Happy Family ist 2011 rausgekommen und ich habe ihn tatsächlich vorher gehabt und deswegen kann ich mich da so ganz gut dran erinnern, sonst würde ich schon sagen, das ist so lange her, ich weiß es gar nicht mehr, aber es sind knapp über 6 Jahre. Und es kam nämlich so, dass ich eigentlich ein ganz anderes Projekt machen wollte. Ich wollte eben einen Film machen, der nicht nur für Kinder ist, sondern der vielleicht auch ein bisschen was für Erwachsene hat und habe lange überlegt, wir sind nicht bekannt genug, ich brauche einen ganz tollen Autoren dafür. Habe dann gesucht und bin relativ schnell auf David Safir gekommen, weil David ist im Bereich Film unterwegs gewesen, hat solche Fernsehserien wie Berlin Berlin, für die den Emmy, den TV-Oscar auch gewonnen hat. Und dann hat er eben Romane geschrieben, Mieses Karma ist ziemlich bekannt und glaube ich mittlerweile in Deutschland alleine über 2 Millionen verkaufte Bücher und habe mir dann eben gesagt, Mensch, der ist witzig, der kann Film, der kann tolle Bücher, den schnappst du dir. Zack, eingeladen, gemacht, getan, kommt er hierher, fand das Studio toll und sagt mir aber, du, Film, für mich nicht mehr. Ich schreibe einen Roman im Jahr und das ist, da muss ich mich nicht auf irgendwelche Budgets beschränken, da kann ich meiner Fantasie freien Lauf lassen. Aber toller Laden hier. Geht er wieder nach Hause, 6 Wochen später kriege ich eine E-Mail von ihm und da war ein PDF drin von Happy Family. Und dann schreibt er dazu, hab nochmal drüber nachgedacht und meine Frau hat mir gesagt, das ist eigentlich ein Animationsfilm. Dann habe ich das Ding gelesen und habe gesagt, der Mann hat völlig recht. Hab ihn wieder angerufen und habe gesagt, du, finde ich eine super Idee, aber nur, wenn du auch das Drehbuch schreibst. Und dann hat er sich zusammen mit unserer Co-Autorin Katharina Jung hingesetzt und hat die erste Fassung geschrieben. So fing das an. Und drei Fassungen oder vier Fassungen später, die wir gebraucht haben, um den Film eben von einem Erwachsenenbuch zu einem Kinderfilm umzuschreiben und trotzdem dem Roman gerecht zu werden, da waren schon die ersten anderthalb Jahre weg. Und dann geht das eben weiter bei uns. Dann arbeiten wir tatsächlich, genau wie ihr im Radio, wir arbeiten mit der Stimme. Denn bei uns, das können wir vielleicht hoffentlich nachher noch vermitteln, braucht halt ein sogenannter Puppenspieler, ein Animator, gerne mal eine Woche, um 10 Sekunden Film zu animieren, also zu bewegen. Und deswegen wollen wir nicht wie der Realfilm 1:10, also 10 Minuten drehen, 1 Minute verwenden, sondern wir wollen eigentlich alles verwenden, was wir hier benutzen und nichts wegschmeißen.
Ganz einfach zur Erklärung, dadurch begründet natürlich, dass es viel aufwendiger ist, diese 10 Sekunden Animationsfilm zu produzieren, als ein Regisseur mit echten Schauspielern, der einfach eine Szene, die vielleicht 3 Minuten lang ist, innerhalb von einer halben Stunde ja 5, 6, 7, 8, 9 Mal drehen kann.
Ganz genau. Wir sind einfach total weit weg von Echtzeit. Also bei Ton haben wir Echtzeit und deswegen nehmen wir uns eben auch Schauspieler, auch wie der Realfilmmensch, aber machen mit denen ein Hörspiel. Nachdem wir dann mit dem Drehbuch soweit zufrieden sind, gehen wir ins Tonstudio, casten oder suchen unsere Sprecher aus, wer könnte die Rolle sprechen und sprechen das ganze Drehbuch ein.
Damit wisst ihr schon mal, wie lang der Film am Ende sein wird.
Richtig, wir haben dann eigentlich ein Hörspiel in Echtzeit von 90 Minuten Länge oder bei uns, in unserem Fall waren es glaube ich dann tatsächlich 120. Wir wussten dann also schon mal, okay, wir sind zu lang. So ist der Anfang. Danach gehen wir immer noch nicht an den Computer, sondern danach setzen sich unsere Comic- oder Storyboard-Zeichner hin und sie denken dann sich aus, wo könnte das spielen, wie ist der Hintergrund und machen lauter Comic-Zeichnungen, die wir unter diesen Ton schneiden. Und so kriegt man dann eine visuelle Vorstellung.
Das ist dann quasi euer Character-Casting. Bei einem Realfilm müssen Schauspieler vorsprechen. Die werden dann besetzt, je nachdem, ob sie dem Regisseur, den Autoren und so weiter gefallen, ob da was übereinstimmt. Wer entscheidet, jetzt sieht die Figur im Film so aus, wie sie aussehen soll, jetzt ist sie richtig?
Das ist bei uns eine Co-Produktion, also den Strich, das Design selber oder die Ideen kommen von unserem Character Designer, Oliver Kurt. Und der setzt sich dann hin, liest das Buch durch und überlegt sich, wie groß könnten die sein, wie lustig könnten die sein. Und das ist dann ein Abgleich mit tatsächlich auch David Safir, den wir dazu geholt haben, und meiner Person. Und dann ist das so ein kleines Ping-Pong-Spiel und so entsteht die Figur.
Und das ist dann der Punkt, an dem ihr wisst, wir werden einen Animationsfilm machen. Das ist ungefähr 5, 6 Jahre her. Wir kennen das schon von anderen Animationsfilmen. Die Spanne von der Idee bis zum fertigen Film ist deutlich länger als bei einem Spielfilm. Es sei denn, man heißt Maren Ade, die hat für Toni Erdmann auch 5 Jahre gebraucht. Aber ihr braucht da in der Regel schon länger. Und wir haben heute in 1 Stunde Film die Möglichkeit, diese einzelnen Punkte, die dann kommen, also die Entstehung eines Animationsfilms, zu verfolgen. Und genau das werden wir heute hier machen.
Deutschlandfunk Nova.
1 Stunde Film in Hannover. Eben gerade haben wir uns mit Holger unten im Konferenzraum darüber unterhalten, was erstmal passieren muss, damit ein Animationsfilm gestartet werden kann. Es braucht natürlich eine Buchvorlage, dann muss ein Drehbuch geschrieben werden, dann wird quasi das Hörspiel produziert und anhand dieses Hörspiels wird dann der Film animiert, um so wenig Ausschuss wie möglich zu haben. Aber um so einen Film machen zu können, gerade einen Animationsfilm, bei dem ja keine Schauspieler vorbeikommen, muss man ja irgendwann sich entscheiden, wie die Figuren, die hinterher im Film sind, eigentlich aussehen. Und eine, die genau diese Figuren überhaupt erstmal entwirft, also designt, noch bevor das 3D-Figuren werden, ist Adina, ein Stockwerk über Holger, sind Treppe hochgelaufen. Hallo Adina.
Hallo.
Wir haben jetzt hier einen Bildschirm vor uns, da sehen wir gerade den Frank. Es ist der Familienvater in Happy Family. Die alle werden ja durch diese Hexe verwunschen in verschiedene Figuren. Und aus Frank wird dann ja Frankenstein. Erzähl mal ein bisschen, wie ihr euch dieser Figur überhaupt genähert habt, wie die aussehen sollte. So ein Familienvater, aus dem Frankenstein wird.
Also bei uns ist es so gewesen, dass Frank ja im realen Leben komplett überarbeitet ist und fast an seinem Arbeitsplatz einschläft. Und wir haben verschiedene Richtungen versucht eben diesen Charakterzug auch mit in seine Figur reinzubringen. Wir sind in verschiedene Richtungen gegangen und haben gesagt, okay, er wird in eine Art Büro-Frankensteins-Monster verwandelt und wir übernehmen eben diese Elemente mit dem Zusammengenähten von Frankensteins-Monster auch eventuell in seine Klamotten. Und er hat dann halt ein Hemd und eine Anzughose an oder einen Polunder, der halt patchworkartig zusammengenäht ist. Also man ist natürlich geprägt durch die Historie dieser Figur, man kennt die Originalromane eventuell sogar, man hat schon ein gewisses Bild im Kopf und alle Menschen haben da auch ein gewisses Bild im Kopf und wir wollten jetzt nicht zu weit davon weggehen, aber auch nicht zu nah dran sein. Also haben wir versucht, da uns so ein bisschen unsere eigene Richtung mit reinzubauen, ja.
Und dann wird es ja eine Herausforderung gewesen zu sein, keinen Frankenstein zu entwerfen, dem blutige Hirnmasse aus dem offenen Schädel tropft. Denn ihr musstet ja aus einer eigentlich Horror- oder Gruselfigur etwas Kindtaugliches machen.
Genau, das war auch eine der größten Herausforderungen bei dem Entwerfen der Figur. Sie muss freundlich und sympathisch sein. Man hatte zwar diese Elemente mit den zusammengenähten Hautteilen letztendlich oder mit den Narben vielleicht, aber das wurde dann so abgeschwächt, dass es eben nicht bedrohlich oder blutig oder sowas aussieht. Das ist dann eben in der Farbigkeit eher hautfarben gehalten und es ist alles etwas knubbeliger gehalten letztendlich, was es dann nicht mehr so bedrohlich macht.
Jetzt hast du vor dir den Bildschirm, wo wir ganz viele Entwürfe sehen können zu Frankenstein, die über die Zeit entstanden sind. Genau vor dir ist aber so ein schräges, großes Board mit einer Glasscheibe drauf und relativ wenigen Tasten. Kannst du dein Arbeitsgerät mal erklären, was das ist und wie das überhaupt funktioniert?
Natürlich. Das ist im Prinzip ähnlich wie ein Tablet, also mit Touch-Funktion, nur dass wir eben noch zusätzlich einen Stift haben, mit dem wir dann direkt darauf zeichnen können. Wir haben halt unsere speziellen Zeichenprogramme und da läuft es dann so, dass wir eben unsere Entwürfe klassisch wie mit Papier und Stift eben direkt auf diesem Touch-Display zeichnen und haben das Ganze dann direkt digitalisiert, so gesehen. Da hat sich die Entwicklung jetzt vom klassischen Stift und Papier hingewandelt, weil man auch einfach mal sagen kann, ich möchte das jetzt wieder rückgängig machen letztendlich und oder vielleicht einfach mal eine Sache verschieben oder eben auch eine Farbe verändern. Das kann man jetzt über ein oder wenige Klicks letztendlich im Computer machen und sagen, gut, ich möchte aus dem Rot vielleicht jetzt einen Lila machen. Und so ist es dann möglich, auch relativ viele Farbvariationen zu machen. Anstatt, wenn man es jetzt mit Aquarell oder Buntstiften klassisch machen würde, dann müsste man immer wieder alles neu malen. So hat man da die Flexibilität.
Wenn ich auf diesem überdimensionalen Zeichenpad jetzt irgendwas zeichnen würde, dann würde man Schwierigkeiten haben zu unterscheiden, ob das ein Kamel, eine Ziege oder ein Rennwagen sein soll. Was hast du für eine Ausbildung gemacht, dass es dich befähigt, so tolle Sachen zu zeichnen?
Ich habe schon immer viel gezeichnet, von klein auf. Es war früher schon immer klar, dass ich irgendwas in die Richtung machen wollen würde. Habe dann autodidaktisch mir am Anfang ganz viel beigebracht, habe dann eine Ausbildung in die Richtung gemacht und letztendlich dann auch ein Studium und dann Richtung Grafikdesign eben. Und da eben diese Weiterentwicklung in den speziellen 3D-Bereich.
Super. Vielen Dank, Adina, für den Einblick in deinen Job beim Animationsfilm. Vielen Dank für die tollen Figuren, die du gezeichnet hast. Wo schickst du uns jetzt hin? Nächster Arbeitsschritt?
Jetzt geht's weiter in die Texturierungsabteilung und in die Modelingabteilung. Das heißt, wenn wir unsere Entwürfe fertig gemacht haben, geht es dann weiter an unsere Modellierer und Texturierer, die dann quasi von der Zeichnung zum dreidimensionalen Modell gehen.
Dann gehen wir genau dahin. Dankeschön.
Ja, bitte.
Genau da gehen wir genau genommen nächste Woche hin. Bei unserem Besuch im Animationsfilmstudio Ambient Entertainment in Hannover. Nächste Woche geht die Serie weiter. Dann von den gezeichneten Modellen, wie Adina gerade gesagt hat, zu den Menschen, die daraus 3D-Figuren basteln. Spannend war das.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kurzer Blick auf die Uhr. Ich muss fast schon wieder Tschüss sagen für heute und euch auf nächsten Dienstag vertrösten. Da geht's dann weiter unter anderem mit unserer Reportage vom Animationsfilmstudio Ambient Entertainment, wo wir heute Abend mit angefangen haben. Nächste Woche dann der nächste Teil. Und natürlich dann auch mit den Filmen der kommenden Woche. Aber auf eine Sache muss ich euch hinweisen. Das geht nicht anders. Denn, liebe Leute, nächste Woche Dienstag passiert das hier.
Und es passiert nur nächste Woche Dienstag. Es passiert ausschließlich nächste Woche Dienstag, dass Terminator 2, einer der besten zweiten Teile aller Zeiten, zurück ins Kino kommt. Das aber, wie gesagt, nur nächste Woche Dienstag am 29. August. Ich habe eine Karte gekauft. Ich werde reingehen, denn sie haben diesen Film nochmal neu aufpoliert und in 3D aufbereitet. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Terminator 2 noch einmal zu sehen, auf dieser fetten Leinwand, genau wie damals, als der im Kino war und der mich so umgehauen hat, dann muss ich diese Möglichkeit wahrnehmen und ihr dürft es hochoffiziell, habe ich versprochen an dieser Stelle, dürft es nächste Woche auch tun. Also, nächste Woche Dienstag und nur nächste Woche Dienstag, einen Tag lang, wird Terminator 2 nochmal im Kino sein. Geht rein, ich gehe auch rein. Und ansonsten bleibt mir für heute nur übrig zu sagen:
Hasta la vista, baby.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.